gewinnst mehr Klarheit darüber, worum es in Konflikten wirklich geht. Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfrei kommunizieren in jeder Beziehung von Susanne Kallister. Susanne arbeitet seit über 10 Jahren als Trainerin und Coach für gewaltfreie Kommunikation. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und in dieser Folge sprechen wir darüber, was gewaltfreie Kommunikation eigentlich ist, was dahinter steckt und wie sie unsere Kommunikation und unsere Beziehungen verändert. Hallo Susanne.
Hallo liebe Kerstin.
Heute fangen wir quasi nochmal bei Null an.
Okay.
Nee, ich möchte mit dir einfach nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar dahin, was ist eigentlich die GfK? Was ist das Kommunikationsmodell der gewaltfreien Kommunikation? Wenn wir Gewalt hören oder wenn wir von Gewalt sprechen, denken wir in erster Linie an die physische Gewalt. Bei der gewaltfreien Kommunikation steckt aber ja viel, viel mehr dahinter. Und meine Frage an dich ist jetzt, was steckt da dahinter und was ist das Versprechen der gewaltfreien Kommunikation?
Also das sind natürlich Fragen, du stellst dir so leicht 2 Fragen, damit könnte ich quasi mehrere Folgen füllen. Die gewaltfreie Kommunikation ist landläufig eigentlich ein Kommunikationsmodell, aber tatsächlich ist es viel mehr. Also es ist eine Haltung, die da gelebt wird und ich würde sagen, die gewaltfreie Kommunikation besteht im Wesentlichen für mich aus 2 Bestandteilen. Und das eine ist das aufrichtige Zeigen und das andere ist das empathische Zuhören. Also Aufrichtigkeit und Empathie. Und das ist das, was dir die gewaltfreie Kommunikation und dieser Ansatz von Marshall Rosenberg ermöglicht. Also zu verstehen, was nehme ich wahr, was fühle ich, welches Bedürfnis steckt dahinter. Das sind jetzt schon mal 3 von den 4 Schritten. Ermöglichen mir, mich aufrichtig zu zeigen und dir empathisch zuzuhören. Und was bedeutet das jetzt konkret? Also aufrichtig zeigen heißt sowas wie, ich kann dir, weil ich es ja weiß, ne, weil ich es benennen kann, kann ich dir sagen, was gerade mit mir los ist, worum es mir gerade geht und was ich gerade brauche. Und umgedreht ist es dann genauso. Also wenn ich mich aufrichtig gezeigt habe, dann wende ich mich dir zu und erfahre von dir oder höre empathisch, wie dir es geht, worum es dir gerade geht und was du brauchst. Und da merkst du schon, es hat mit Kommunikation und den 4 Schritten, das kennen sehr viele, natürlich hat das was damit zu tun, aber es ist viel mehr als zu sagen, ich mache jetzt die 4 Schritte und dann bin ich gewaltfrei. Also, sondern das, und wahrscheinlich ist das auch so, und das ist auch meine Erfahrung aus den Trainings und Coachings, ne? Wenn ich dann, ich sage dann immer, ja, Aufrichtigkeit ist ein großes Thema und wenn ihr nicht in der Gruppe vor allen anderen euch aufrichtig zeigen wollt, wenigstens dir selbst gegenüber, also dir selbst ganz ehrlich gegenüber zu sein, das macht ja auch aus meiner Sicht ganz wenig Sinn, sich selbst zu belügen irgendwie, finde ich zumindest, finde ich das eine komische Herangehensweise. So, aber diese Aufrichtigkeit, da kann man, ich weiß nicht, ob du diese Frage noch stellen wirst vielleicht, ne, wie schnell man das erlernen kann, das ist ein Prozess, das ist wirklich auch ein langer Prozess, du hast sehr schnell Erfolge, kleine, und spürst sehr schnell eine Veränderung, aber das in dein Leben zu bringen, ist ein ganz langer Prozess.
Also die Frage hätte ich definitiv gestellt und was bedeutet lang?
Ich würde sagen ein Leben lang, weil es immer wieder neue Aspekte gibt bei mir selber, weil ich mich selber verändere, vielleicht bestimmte Bedürfnisse oder bestimmte Strategien für Bedürfnisse nicht mehr greifen, ich mir neue ausdenken muss, weil neue Menschen in mein Leben kommen, weil sich meine Lebenssituation verändert und ich da ja auch ständig im Wandel bin. Und mich darauf immer einzulassen und zu sagen, ah, ich verstehe, das und das passiert und manchmal gelingt das nicht so gut und dann lerne ich wieder was über mich. So, und deswegen würde ich sagen, es ist ein lebenslanger Prozess, aber ein schöner. Ja, also keiner, wo ich denke, oh, wann ist es denn endlich mehr fertig, sondern ich bin einfach da drin. Vielleicht würde ich dann sagen, du lernst nicht GfK, sondern du lebst die. Und dann lebst du die solange du lebst.
Was sind denn so klassische Hürden? Was kann sich mir in den Weg stellen oder vielleicht auch Hürden in mir, die es mir erschweren, gewaltfrei zu kommunizieren?
Unterschiedliche Sachen. Was steht uns im Weg? Die Gewohnheit, unser Sprachmuster und unser Denkmuster steht uns im Weg. Also so sind wir groß geworden oder wie sind wir groß geworden? Mit welchen sprachlichen Mustern, mit welchem sprachlichen Umgang sind wir groß geworden? Welchen pflegen wir und was ist für uns quasi, hört sich ganz normal an. Ne? Also wenn zum Beispiel du sagen würdest, ja, da muss man halt auch mal eine klare Ansage machen, würdest du das wahrscheinlich als total normal empfinden oder so, ne? Oder wir hatten ja schon das Thema Vorwürfe, aber wenn die sagen, ja, das war ja auch ein ganz berechtigter Vorwurf, das finden wir total normal. Wir reden halt so. Und die meisten Menschen würden das wahrscheinlich auch so empfinden. So, das heißt, dieses Muster, also das Erkennen erstmal zu reflektieren, dass es auch anders geht und vor allen Dingen, dass ich mir nicht mit unserer vermeintlich normalen Sprache nicht das Ziel erreiche, was ich eigentlich möchte, nämlich in Verbindung zu sein oder mit der Person oder mich verständlich zu machen oder die Person verstehen, dass ich das nicht erreiche und dass es eine andere Option gibt. Ja, das ist im Grunde der schon so ein halbes Versprechen sozusagen, was es bringt. Aber das steht uns im Weg, also unsere Gewohnheit. Es steht uns auch im Weg, dass wir, wenn es dann um diese vier Schritte geht, ne, dass die Sprache so ein bisschen sperrig ist, das versuchen wir ja hier im Podcast auch anders zu machen. Also nicht zu sagen, mir ist aufgefallen, das, ich habe wahrgenommen, das, so, sondern versuchen, das eher an Beispielen begreifbar zu machen und dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer selber ihre Sprache finden, ihre Wahrnehmung zu artikulieren und auszudrücken. Weil das ist genau das, was die Leute dann feststellen, dass es total komisch klingt, ne, wenn ich sage, mir ist aufgefallen, ich habe wahrgenommen, dass das und das passiert ist, ich bin jetzt traurig und dann fühle ich mich selber, so rede ich ja normalerweise nicht und du kennst mich auch nicht so, und dann würdest du denken, hä, und ich würde es auch denken, und es fühlt sich alles ungut an und dann würde ich es wahrscheinlich lassen, weil es sich für mich nicht gut anfühlt, weil es für mich nicht geschmeidig oder im Flow ist, sondern eher sperrig anfühlt.
Ja, und man ist nicht mit sich selbst in Verbindung, weil man eine Sprache spricht, die eigentlich gar nicht einem entspricht.
Genau, es trennt mich eigentlich eher von mir, wenn ich so eine gestelzte Sprache, sage ich jetzt mal, verwende. Und was auch noch passieren kann, was uns im Weg steht, ist, dass insbesondere bei Leuten, die das schon mal also kennengelernt haben und ausprobieren und dann Misserfolge haben. Also vielleicht haben die dann Erwartungen, hatten wir ja auch schon, ne? Hohe Erwartungen, was dann passiert, wenn ich jetzt gewaltfreie dir meinen Wunsch mitteile, meine Bitte. Dann denke ich, na, dann macht die das jetzt auch, ne? Ich habe ja jetzt alles gewaltfrei gesagt, was ist denn los? Und dann macht die das nicht. So, und das oft, dass sie denken, ja. Nee.
Also ich habe keine Gelingensgarantie oder Umsetzungsgarantie.
Ja, also bei der Garantie.
Schade eigentlich.
Bei der Garantie sind wir voll mittendrin in der Erwartung. Die Garantie, die gibt dir vielleicht die Versicherung oder ein Waschmaschinenhersteller gibt dir eine Garantie. Da gibt's keine.
Aber auch nur für 5 Jahre.
Auch nur begrenzt, richtig. Genau. Nee, eine Garantie gibt's nicht. Es gibt die Garantie, dass sich was verändert. Also das sage ich manchmal auch, ne? Gewaltfreie Kommunikation verändert dein Leben. Auch in Bereichen vielleicht, in denen du gar nicht damit rechnest. Aber es verändert auf jeden Fall dein Leben, weil du anders drauf guckst, weil es deine Haltung verändert. Und das ist das Einzige, was man garantieren kann. Aber es gibt keine Garantie, dass wenn ich gewaltfrei eine Bitte äußere, dass die andere Person die erfüllt. Das ist ja auch genau der Sinn der Bitte, die kann man auch ablehnen. So, und dann sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Also angenommen, ich habe jetzt gewaltfrei meine Bitte, meine Wahrnehmung, mein Gefühl, mein Bedürfnis und eine Bitte geäußert und du sagst dann nein. Dann könnte ich jetzt wieder mich aufrichtig zeigen und sagen, okay, was mir, wie ich mich jetzt fühle, wie es mir damit geht und was ich jetzt brauche. Und dann kann ich wieder empathisch dir zuhören, worum es dir eigentlich geht, wenn du Nein gesagt hast. Das kann man sich vorstellen wie so eine liegende Acht, das Unendlichzeichen. Das aufrichtig zeigen und das empathisch zuhören quasi immer sich auf dieser Schleife bewegt. Da gibt es auch kein, also bis zu dem Punkt, wo wir uns einigen und auf irgendwas, ne, dann können wir uns, solange es notwendig ist, darauf bewegen und dann die Lösung für uns finden.
Um jetzt nochmal zu dem Wort Gewalt zurückzukommen, was ist denn eigentlich gewaltvolle Sprache?
Also ich muss sagen, es begegnet mir ganz oft, dass ich Menschen, wenn die sagen, ah, was machst du? Und ich sage, ja, ich bin Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Sie sagen, was, Gewalt? Ich rede doch nicht gewaltvoll. So, ich brauche das nicht, ich rede nicht gewaltvoll, sagen dann viele Leute. Und tatsächlich ist es so, dass der Begriff ein bisschen sperrig ist. Also der Marshall Rosenberg, der Erfinder, der war ja Amerikaner, der hat das, bei dem hieß es halt Nonviolent Communication. Und ich habe auch eine Zeit lang gedacht, vielleicht ist es besser, wertschätzende Kommunikation zu sagen. Und dann bin ich aber wieder zurückgegangen, weil ich auf der einen Seite denke, er hat das so genannt und so heißt das. Das ist halt der Begriff. Und es macht auch nochmal stärker klar, worum es geht. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass natürlich wir an physische Gewalt denken, aber es gibt ja auch verbale Gewalt. Also was würde dir denn einfallen an verbaler Gewalt? Was ist denn eine?
Ja, tatsächlich Wörter, die mein Gegenüber verletzen oder anschreien, drohen.
Genau.
Erpressen. Also, ja, genau, ne? Ja, so wenn-dann-Geschichten. Sowas.
Genau. Letztendlich kann man sagen, also es gibt von Thomas Gordon, der hat das Kommunikationssperren oder Kommunikationshürden genannt. Und Darum geht's, ne? Also, es kann sein, wir haben ja schon mal über Trost gesprochen, ne? Also beruhigen im Sinne von, ja, ist doch nicht so schlimm, komm, wird schon wieder. So, das ist eine Form von verbaler Gewalt, weil ich nicht zulasse, dass diese Person ihre eigene Lösung findet oder ihre Zeit sich nehmen kann, die sie braucht, um den Verlust oder die Trauer auszuleben, ja. Mhm. Sowas kann sein.
Ich bügel da drüber,
ich fahre drüber hinweg. Kann auch sein, oft gut gemeint, einen Ratschlag geben oder eine Lösung schon liefern. Ne? Also du schilderst mir irgendein Problem und dann sage ich, ja, ich weiß genau, mach einfach das und das. Wie gesagt, es ist gut gemeint, aber das steckt ja auch im Ratschlag, steckt es ja oft schon drin. Ne? Ein Ratschlag ist auch ein Schlag, sagen ja viele Leute, das im Grunde mich über dich erhebt. Also ich bin dann nicht auf Augenhöhe mit dir, sondern ich erhebe mich über dich und ich weiß, was jetzt für dich gut ist. Mhm. Ne? Auch was, das ist uns vielleicht gar nicht bewusst, analysieren. Ne? Wenn du mir jetzt ein Problem oder eine Situation schilderst, mit der du gerade zu tun hast oder haderst und ich sowas sage wie, ja, das ist ja für Frauen in deinem Alter total normal. Oder für Mütter wie dich ist das total normal. Also ich analysiere und diagnostiziere und stülp dir jetzt mein Wissen oder meine Vermutung darüber, über die Situation, über. Ja, und stell mich auch da mit meinem Wissen über dich und gebe dir gar keinen Raum, einfach dich auch mitzuteilen. Eigentlich willst du dich ja mir aufrichtig zeigen. Mhm. So, das ist auch nicht möglich. Auch eine Kommunikationssperre ist zum Beispiel Rückzug. Also Telefonhörer auflegen. Also auflegen heißt für die jungen Leute unter euch, auflegen heißt auf den roten Knopf drücken oder das Telefon aus dem Fenster schmeißen oder keine Ahnung. So, ja. Rückzug heißt die Kommunikation verweigern. Ne?
Ich rede, oder den Raum verlassen.
Raum verlassen, einfach weggehen, Tür zu knallen. Das ist im Sinne der gewaltfreien Kommunikation auch Gewalt, weil ich dem anderen verwehre, mit mir weiterzusprechen. Oder solche Sachen, was du gerade schon gesagt hast, erpressen, ne? Wenn dann, da spürt man es ja richtig, aber auch Belehrungen oder auch Drohungen. Das sind Kommunikationshürden, das würden wir jetzt in der gewaltfreien Kommunikation als Gewalt bezeichnen. Und die gewaltfreie Kommunikation macht jetzt den Weg auf, über die Bedürfnisorientierung eine andere Möglichkeit zu finden, mit der Person in Kontakt zu kommen. Mit uns selber haben wir ja auch schon oft gesagt, ne, es geht auch darum, mit mir selber im Kontakt zu sein, aber eben auch mit anderen Personen.
Was bedeutet das konkret, die Bedürfnisorientierung?
Die Bedürfnisorientierung heißt, dass wir auf der einen Seite uns immer fragen, worum geht's mir gerade wirklich? Also weg von der Strategie, hin zum Bedürfnis. Eine Strategie ist ja nur der Weg, wie ich das Bedürfnis erfüllen möchte. Und für ein Bedürfnis gibt es ja viele Strategien, die ich wählen kann. Und der andere Punkt ist, dass die Annahme, eine der Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation ist, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben und deswegen auch ein Verständnis dafür haben, dass der andere das Bedürfnis hat, auch wenn ich das in dem Moment vielleicht selber nicht habe, und dass das unsere Begegnungsebene ist. Und der zweite Aspekt beim Thema Bedürfnisse ist, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben und das die Ebene ist, auf der wir uns begegnen können. Wir streiten uns ja meistens nur über die Strategien und sind damit nicht einverstanden. Und in dem Moment, wenn ich verstehe, dass hinter deinem Verhalten ein Bedürfnis liegt und auf der Ebene kann ich dann mit dir anknüpfen, ne? Und das ist dann das, wo wir sagen, ah, okay, wenn ich sagen kann, ich zeige mich jetzt wieder aufrichtig, worum es mir gerade geht, was mir wichtig ist und was ich brauche und dir zuhöre, worum es dir gerade geht, was dir wichtig ist und was du brauchst. Und dann sagen wir, ah, okay, dann haben wir ein gegenseitiges Verständnis und dann können wir gemeinsam von diesem Punkt aus, von diesem Tableau aus, von dieser, das ist dann unser Startpunkt, zu sagen, okay, und wie finden wir jetzt eine Lösung, mit der wir beide leben können? Mhm. Das ist die Bedürfnisorientierung. Das heißt nicht, dass die immer erfüllt werden müssen, sondern es heißt, dass wir uns auf der Ebene der Bedürfnisse begegnen.
Mhm. Das heißt, was habe ich davon, wenn ich mich für die GfK entscheide?
Das ist eine ganz, ganz schöne Frage. Also was du auf jeden Fall davon hast, du hast ganz viel Neues in deinem Leben. Du hast auch wahrscheinlich ab und zu mal ein paar Aha-Momente, wo du denkst, ach so, das habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Aber was du wirklich gewinnst, was ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann von mir und auch von meinen Coaches und von den Menschen, mit denen ich in dem Kontext zusammenarbeite, du gewinnst mehr Klarheit darüber, worum es in Konflikten wirklich geht. Wenn ich verstehe, ah, darum geht's dir eigentlich, darum geht's mir eigentlich, dann ist total Klarheit vorhanden. Ich kann, und mit der Klarheit kann ich auch ganz anders agieren, ja. Die GfK ermöglicht dir außerdem, auch in schwierigsten Situationen empathisch zu bleiben und wertschätzend zu bleiben. Gefühle kommen ja dann auch manchmal so hochgeschossen und auch vielleicht für uns unerwartet, ne? Und die lassen uns dann impulsiv agieren oder reagieren auf Situationen. Und mit der GfK gelingt es uns mehr und mehr und mehr über das ganze Leben hinweg, in diesen Situationen wertschätzend, empathisch und irgendwie auch dann gelassener zu bleiben. Vielleicht, das ist ein ganz großer Punkt, du gewinnst Gelassenheit. Die Klarheit bringt auch die Gelassenheit. Und als dritten Punkt vielleicht noch, ich verstehe besser, worum es mir geht und ich verstehe auch besser, worum es anderen geht. Und was ist jetzt der große, wenn du das so hörst, was wäre jetzt für dich der Vorteil, wenn du besser verstehst, worum es dir geht?
Dass ich mich um meine Bedürfnisse kümmern kann.
Genau, du kannst dich besser drum kümmern. Also diese innere Klarheit, die gibt ja auch total viel Kraft. Und die mir, die Möglichkeit, mir die Chance eigentlich erweitert mein Spektrum zu sagen, wenn ich weiß, worum es mir geht, kann ich mich auch mehr drum kümmern, klarer drum kümmern. Das sind so drei wichtige Aspekte, die ich als ganz gewinnbringend und vorteilhaft empfinde, wenn du beginnst, die gewaltfreie Kommunikation in dein Leben zu holen.
Also, was ich jetzt verstanden habe, was die GfK zum einen bedeutet und was sie für mich bringt, ist das, dass wenn ich mich selbst aufrichtig zeige und gleichzeitig empathisch zuhöre, das war diese Schleife, die du beschrieben hast, dieses ewige Wechselspiel, dass ich dann in Verbindung komme und damit mich besser verstehe und mein Gegenüber besser verstehe. Das heißt, ich kann auch in ganz schwierigen Situationen empathisch sein und bleiben und komme damit eben raus oder erst gar nicht in diese gewaltvolle Kommunikation. Was ich auch noch mitgenommen habe, ist, dass das Ganze dafür sorgt, dass ich selbst mehr Klarheit habe und das wiederum dazu führt, dass ich gelassener bin. Also es ist auch wieder so ein sich gegenseitig bedingendes Ding. Ich verstehe mich besser, ich verstehe mein Gegenüber besser, es ist mehr Klarheit da und ich kann gelassener bleiben. Und was ich auch mitgenommen habe, leider muss man fast sagen, es ist ein lebenslanger Prozess.
Ich finde es also, ja als Geschenk.
Du hast gesagt, es ist ein Geschenk, aber man kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt hier eine Woche einen Kurs und danach bin ich Profi. Es ist ein Geschenk, aber es ist natürlich auch, man muss dranbleiben und man muss sich damit auseinandersetzen.
Genau, letztendlich, wenn du so sagst muss, dann würden vielleicht einige von euch jetzt denken, oh nee, ich muss schon so viele andere Sachen.
Man darf sich damit auseinandersetzen.
Man darf sich, also vielleicht, ich liebe ja diesen Satz zu sagen, oder ich weiß gar nicht, ob ich mir den selbst ausgedacht hatte oder ob ich den mal irgendwo gelesen habe. Die gewaltfreie Kommunikation wird uns nicht geschenkt, sie ist ein Geschenk. Ja, es ist nichts, was du einfach auspackst und dann hast es. So ist es nicht. Mhm.
Ich muss dranbleiben, aber ich habe jetzt auch schon gelernt, ich darf auch dranbleiben.
Genau. Also, wenn du in dem Moment denkst, oder auch an alle euch draußen, die uns zuhören, wenn ihr denkt, ich muss dranbleiben, hört sich jetzt für mich überhaupt gar nicht einladend an, was ich total nachvollziehen kann, dann könnte man theoretisch jetzt auch schon mal mit der GfK anfangen und sagen, okay, ich nehme wahr, ich möchte das jetzt gerade noch nicht so. Und worum geht's mir denn eigentlich? Und wenn ich dann feststelle, mein Bedürfnis zum Beispiel nach Neugier oder nach Veränderung oder nach Weiterentwicklung, das meldet sich jetzt und sagt, aber ich hätte da Lust drauf. Und dann sagen, okay, jetzt muss ich gar nicht, jetzt will ich, weil ich diese Bedürfnisse befriedige. Also es wäre quasi jetzt schon, um anzufangen, die erste kleine Übung oder den ersten kleinen Versuch zu starten. So fühlt sich das an, wenn mir auf einmal die Klarheit, hast du ja auch im Fazit gesagt, die Klarheit, die ich gewinne, worum es mir eigentlich geht, die wird es schon jetzt helfen, diese Veränderung herbeizuführen und vom Muss zum Ich will.
Also die Nation hört mir jetzt zu, ob ich jetzt in Folge 20 oder in Folge, weiß ich nicht, ob dann ganz naturally ein Will kommt.
Ja.
Oder immer noch ein Muss.
Genau. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
No pressure.
Genau.
Und jetzt kommt die Rubrik
Sprich dich glücklich. Dann habe ich jetzt heute das passende Sprich dich glücklich für dich dabei. Da geht's nämlich genau darum. Also, erkennt ihr euch wieder, sagt ihr manchmal sowas wie, ich muss die E-Mail noch schreiben, ich muss unbedingt noch meine Mutter anrufen, ich muss unbedingt noch in die Reinigung und die Sachen für meine Tochter abholen. Versucht doch mal, wie sich das anhört und für euch vor allen Dingen anfühlt, wenn ihr anstelle dessen sagt, mir ist Verlässlichkeit wichtig und ich möchte diese E-Mail noch schreiben. Mir ist Zugehörigkeit und Fürsorge wichtig. Ich will meine Mutter noch anrufen. Mir ist Beitrag und Harmonie wichtig Und ich will auf jeden Fall noch in die Reinigung gehen, um die Sachen für meine Tochter abzuholen. Es ist einfach, aber nicht leicht. Probiert's mal aus.
So, jetzt haben wir in dieser Folge ganz viel über die GfK, über die Grundlagen nochmal gelernt. Also was ist die GfK, was bringt sie uns? Und wenn ihr euch mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt habt und sagt, das ist eine super Sache, ich möchte, dass noch viel, viel mehr Leute davon mitbekommen, darüber etwas hören, schickt ihnen doch gerne einfach mal diese Folge des Podcasts oder auch eine der anderen, die schon draußen sind, leitet sie weiter und sagt, hey, hört doch einfach mal rein. Ich fand's spannend, vielleicht interessiert's dich auch. Und ansonsten könnt ihr auch den Podcast liken, ihr könnt ihm Sterne vergeben, ihr könnt ihn bewerten, so werden noch mehr Menschen darauf aufmerksam und können noch mehr sich mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation beschäftigen. Und wir beschäftigen uns auch weiter damit, und zwar in 2 Wochen, Susanne.
Absolut, genau.
Dir vielen Dank und ich freue mich auf in 2 Wochen, bin gespannt, über was wir dann sprechen werden.
Ja, super. Ich freue mich auch aufs nächste Mal und bis dahin. Alles Gute.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger Podcast Produktion.